So, dann fange ich jetzt an zu sprechen über die Herstellung oder die allmähliche Herstellung der Gedanken beim Reden. Keinen allzu deutlichen Vortrag haben. Die meisten schätzen nicht, was sie verstehen, aber was sie nicht fassen können, verehren sie. Diesen Ratschlag finden Sie in Balthasar Gracians Handorakel unter der Nummer 253 in der Übersetzung von Arthur Schopenhauer. Das klingt, als wäre es einfach, diesem barocken Vorschlag zu widerstehen und sich stattdessen zur Deutlichkeit zu bekennen. Aber es bleibt genug Unfassliches, wenn es um Vorlesungen geht. Mein Dank gilt den Initiatoren und Organisatoren dieser Ringvorlesung, Lydia Miklautsch und Arno Lucini, die mir Gelegenheit geben, öffentlich nachzudenken über Sinn und Nutzen von Vorlesungen, die sogenannte Königsdisziplin der universitären Rede, über deren Spielregeln, über universitäre Spielräume überhaupt und darüber, ob und wie beim Reden Gedanken entstehen. Auf die Risiken weist uns Kleist hin. Man kann das Experiment alle Tage anstellen, warnt er uns in seinem allerneuesten Erziehungsplan. Man bringe nur einmal alles, was in einer Stadt an Philosophen, Schöngeistern, Dichtern und Künstlern vorhanden ist, in einen Saal zusammen, so werden einige aus ihrer Mitte auf der Stelle dumm werden. Dass der Titel meiner Vorlesung nicht einfach beim Wort genommen wird, erkennen Sie schon an meinem Manuskript. Dennoch macht es Sinn, beim Nachdenken über Vorlesungen an Kleists Aufsatz über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden zu erinnern, der hinter den ausufernden Kommentaren, die seinem späteren Aufsatz über das Marionettentheater gelten, eher eine Schattenexistenz führt. Mir fällt kein anderer literarischer Text ein, mit dessen Unterstützung sich besser über universitäre Kommunikation nachdenken ließe, auch wenn Kleist wohl nicht an universitäre Vorlesungen dachte, wenn er uns das Reden als wahres, lautes Denken und den Lauf der Sprache als ein Vehikel vor Augen führt, dessen Beschleunigung gemessen werden soll. Zitat: Die Sprache ist alsdann keine Fessel, etwa wie ein Hemmschuh an dem Rade des Geistes, sondern wie ein zweites, mit ihm parallel fortlaufendes Rad an seiner Achse. Wäre es denn überhaupt wünschenswert für Sie als Zuhörende, wenn der Titel oder Kleist beim Wort genommen würde? Komplexe Sachverhalte bedürfen mitunter der Schriftlichkeit und der Anspruch, mehr als Lehrbuch- oder Handbuchwissen darzustellen, kann die Notwendigkeit eines schriftlichen Manuskripts implizieren. Wie er sich dagegen der mündlichen Rede anvertraut, weiß sich den Abgründen der Sprache ausgesetzt. Theodor Adorno schreibt es uns ins Merkbuch mit einer Verbeugung vor Karl Kraus: Viele Wörter backen im Sog der Kommunikation vor allem Sinn und wider ihn in Klumpen sich zusammen. Sie merken, Adorno-Zitate muss man vorlesen. Wer sich darauf verlässt, dass seine Gedanken sich beim Reden allmählich verfertigen, kann seinen Zuhörern schnell zur Zumutung werden. In der schönen Literatur wird dieser Untugend häufig den Störenfrieden des Gelehrten zugewiesen. In Canettis Roman Die Blendung beispielsweise quält die Haushälterin den großen Sinologen damit, dass sie alles ausspricht, was ihr durch den Kopf geht. Dass sich dahinter die Travestie der Grundregel der Psychoanalyse verbirgt, die Aufforderung zur freien Assoziation macht die Sache nicht einfacher. Freuds Wiener Vorlesungen indessen wurden tatsächlich ohne Manuskript gehalten. Sie haben erst im Nachhinein, dank Freuds phonografischem Gedächtnis, ihre uns überlieferte schriftliche Form gefunden. Sie fanden übrigens immer an Samstagnachmittagen statt, zwischen 5 und 6 vor einer kleinen Zuhörerschar. Aber gewiss waren dies keine öffentlichen Inszenierungen von freier Assoziation. Mit den konzertierten Warnungen ist die Forderung nach Mündlichkeit im Sinne einer freien Rede nicht suspendiert, denn jeder, der Vorlesungen besucht hat, weiß, wie ermüdend es in der Regel ist, 90 Minuten lang einem verlesenen Referat zu folgen. Und zwar auch dann, wenn die Materie und der Vortrag uns fesseln. Und eine Vorlesung, die nicht wenigstens im Schlussgespräch zur freien Rede findet, ist eine verpasste Chance. Sie wird zu einer historischen Inszenierung. Lassen Sie mich mit einer Reminiszenz zur universitären Kommunikation und zu jenen Vorlesungen, denen ich als Hörer folgen konnte, beginnen, bevor wir Kleists Aufsatz genauer auf seine Tauglichkeit prüfen. Vermutlich wird Ihnen die Alma Mater, von deren Brüsten Sie sich idealiter nähren, nicht immer als der Ort des freien Geistes erscheinen. Gleichwohl erhebt die Universität diesen Anspruch nicht zu Unrecht und man sollte ihn nicht leichtfertig als ideologisches Gespinst verwerfen. In meiner früheren Universität war dieser Anspruch gar im Namen festgeschrieben. Ich meine die Berliner Freie Universität. Auch als Lehrender besuchte ich, wann immer möglich, die Vorlesungen eines Religionswissenschaftlers, der zu den studentischen Mitbegründern dieser Universität zählte und der im Gegensatz zu mir ohne Manuskript, nur mit Büchern beladen, an das Pult trat, an dem er sich freilich nicht festhielt, den er pflegte, nachdem er seine Bücher abgelegt hatte, zu wandern. Seine Vorlesungen wurden mit vielen Mikrofonen, am Ende auch mit Kameras festgehalten und im Nachhinein transkribiert. Inzwischen sind 6 der geplanten 40 Bände erschienen und wir sind als Nachleser erst im Wintersemester 1975-76 angelangt, also noch einige Jahre entfernt von jenen Vorlesungen, die ich hören durfte. Sie finden einige der Bände in der Institutsbibliothek der Germanisten. Der Wissenschaftler, der selten schrieb, sondern auf das Medium der Stimme vertraute, heißt Klaus Heinrich, ein Schüler des Theologen Paul Tillich und des Orientalisten Walter Braune. Wir verdanken ihm beispielsweise den schönen Begriff der Faszinationsgeschichte. Faszinationsgeschichte nennt er die Kontinuität der nur scheinbar vergangenen Gedanken, die sich in der Umgebung des aktuellen Bewusstseins fremd ausnehmen und damit die Erlösung von dessen Zwängen versprechen. Es war in Heinrichs Vorlesungen selbstverständlich, dass Fragen gestellt werden sollten und dazu musste nicht eigens aufgefordert werden. Ich weiß so schnell keinen anderen, dessen Vorlesungen ich lieber oder mit größerem Gewinn besucht hätte, was nicht nur an seinem interdisziplinären Blick lag, sondern auch an seiner Entkanonisierung der Themen. Habilitiert hat Heinrich sich 1962 über die Schwierigkeiten der protestierenden Rede, über das Nein-Sagen. Jürgen Habermas wusste als Rezensent nicht einmal recht, ob sich die Schrift noch zur Wissenschaft rechnen ließe, weil Heinrich nämlich nach Regeln der Kunst philosophiere. Aber er spürt den Punkt auf, der auch für uns von Bedeutung ist. Habermas über Heinrich, wo sich individuelles Bewusstsein in der Balance zwischen Verschmelzung und Vereinzelung finden und erhalten kann, ist die Kommunikation der Sprechenden die einzige Macht, in der die Mächte des Ursprungs bezwungen sind. Ihr verdanken die Subjekte eben ihre Mündigkeit. Sie merken, auch Habermas Zitate muss man vorlesen. Klaus Heinrich jedenfalls behielt die akademische Freiheit im Bewusstsein. Er sprach am Anfang seiner Vorlesungen regelmäßig über die Situation der Berliner Universitäten, über die Chancen und Notwendigkeiten, einen emanzipatorischen Spielraum zu erhalten, über die Geistlosigkeit der Universitäten im Allgemeinen oder über neue restriktive Hochschulgesetze im Besonderen. Er rief auch zum zivilen Ungehorsam auf, mit einer bedeutenden Ausnahme. Den Boykott von Lehrveranstaltungen, das Bestreiken einer Vorlesung, hielt er für einen Akt der Selbstbeschneidung, weil man damit jenen Ort, an dem eine wissenschaftliche Selbstreflexion im Prospekt möglich war, ohne Not aufgab. Im übertragenen Sinn war für Heinrich die Vorlesung ein Ort, an dem die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden sich vollzog, und zwar nicht nur im Kopf des Vortragenden, sondern auch im Kreise der Disputierenden. Utopisch war die Erwartung, die 1948 mit der Gründung der Freien Universität verbunden war. Ich zitiere, und zwar wiederum aus einer Rede Heinrichs: Man hat der Gesellschaft ein Bewusstsein ihrer selbst geben wollen. Nicht weniger als dies schwebte uns vor. Damals haben wir unsere Aversionen gesetzt gegen alle Adoration heischenden Autoritäten, gegen den erinnerungslosen Objektivismus wissenschaftlicher Weltanschauungen, gegen Pflichtvorlesungen, akademischen Mummenschanz und die Männerbündelei der Korporationen. Die Praxis sieht anders aus. Sie wissen es und auch Goethe wusste es, der seinen Studienanfänger gestehen lässt. Aufrichtig möchte schon wieder fort. In diesen Mauern, diesen Hallen will es mir keineswegs gefallen. Es ist ein gar beschränkter Raum, man sieht nichts Grünes, keinen Baum und in den Sälen auf den Bänken vergeht mir Hören, Sehen und Denken. Womit Mephisto als Studienfachberater ihn im Folgenden lockt, denn an ihm ist diese Klage gerichtet, das könnte man ein Reformprogramm zur Erotisierung der Universität nennen. Das kommt nur auf Gewohnheit an. So nimmt ein Kind der Mutterbrust nicht gleich am Anfang willig an. Doch bald ernährt es sich mit Lust, so wird's euch an der Weisheit brüsten, mit jedem Tage mehr gelüsten. Wir sind eben rechtzeitig gekommen, das Ende dieser Epoche der Erotisierung zu registrieren. Und es sind nicht erst ETC, Mathematik oder Drittmitteljagdgesellschaften, die Rhetorik der Rechtfertigung von sogenannten Forschungsvorhaben oder die enge Kanonisierung von Stoffen und Methoden für den kleinen Hunger, die uns dieses Ende vergegenwärtigen. Klaus Heinrich hat die Studentenbewegung der späten 60er Jahre als einen letzten großen Versuch interpretiert, die spröde Universität zu umwerben. Heinrich: Die Universität ist nicht mehr Hass- und Liebesobjekt, so wie zuletzt noch für die Generation der Studentenbewegung der 60er, die ihr unter heftigem Rütteln und Schütteln eine Liebeserklärung machte, die sie als Institution nicht verstand. Die jüngsten Reformvorschläge nehmen sich dagegen recht prosaisch aus. Jochen Hörisch hat erst vor wenigen Wochen in einem Essay über die psychologische Tiefenstruktur der Universitätsmisere nachgedacht und ist zum Schluss gekommen, dass es sinnvoll wäre, die Arbeits- und das heißt die Gesprächskultur zu verbessern. Er fordert Geselligkeit unter klugen Menschen. Zitat: regelmäßige Gespräche, die keiner ausdrücklichen Verabredung bedürfen, entspannen, sparen Telefonkosten, ermöglichen schnelle Problemklärungen, entschlacken den Terminkalender und regen den Geist an. Zu einem ganz ähnlichen Schluss ist Albrecht Koschorke gekommen, der in einem Aufsatz mit dem Titel Wissenschaftsbetrieb als Wissenschaftsvernichtung schreibt: Wie im Leben, so ist auch in der Wissenschaft das Modell Vollversammlung, bei dem immer nur einer redet und alle anderen zuhören müssen, dem Modell Kneipe, bei dem man sich interessanten Gesprächspartner aussucht und im allgemeinen Stimmgewirr jederzeit wechseln kann, an kommunikativer Intelligenz hoffnungslos unterlegen. Die Ratschläge von Hörisch und Koschorke schränken jedenfalls das Loblied auf die Vorlesung ein. Aber ein Loblied der Vorlesung zu singen, darum sind wir wohl auch hier nicht zusammengerufen. Das Modell einer Vorlesung, das einen Sprechenden und viele Zuhörende kennt, die, wie hier an der Universität Wien, zudem durch ihren Studienplan zum Hören verpflichtet werden, hat nur dann Sinn und Bestand, wenn es verbunden ist mit Gesprächskreisen, mit Seminaren und Kolloquien, also mit Fragen und Antworten der Zuhörer. Warum hilft uns Kleist, der Dichter des Missverstehens und Nichtverstehens, über Vorlesungen und universitäre Freiräume nachzudenken? Lassen Sie uns noch einmal zum Titel seines Aufsatzes zurückgehen, den ich hier zum Motto gewählt habe. Denn der Titel provoziert selbst schon eine Spannung beim Leser. Er scheint paradox zu sein. Der Gedanke, der sich allmählich entfalten soll, ist ja bereits im Titel genannt. Und dieser Gedanke ist so einleuchtend wie Widerspruch provozierend. Der Titel signalisiert den Umsturz einer Ökonomie, die Planung verlangt, die uns seit den Kindertagen vertraute Klugheitsregel, der zufolge am Anfang das Denken steht, wird aufgehoben. Gleichwohl erscheint der Titel so bestechend, dass ihm der Leser noch vor der Lektüre mit Zustimmung begegnen mag. nimmt man ihn, den Titel, als These, die durch das Folgende erläutert werden soll, widerspräche er sich. Nimmt man ihn dagegen als Programm, würde er davon sprechen, was Kleist im Folgenden veranstaltet. Dann wäre er, Kleist selbst liefert das Stichwort, ein Erfahrungssatz. Schreibt also Kleist hier seinen Essay in Form einer Ansprache, eines Briefes an seinen Freund Otto August Rühle von Lilienstern als einem wohlwollenden nächsten Bekannten, um zu erkunden, welche Gedanken sich beim Schreiben herausbilden, wohin ihn die Erregung des Gemüts führt. Eine bündige Antwort ist schwierig und Kleists Aufsatz schließt mit der Parenthese die Fortsetzung folgt. Wir wissen, dass dieses Schlusswort von fremder Hand geschrieben wurde. Ist der wesentliche Punkt, auf welchen es ankommt, also gar nicht erreicht, bricht Kleist hier ab, um zu verbergen, um geheim zu halten, weil man das Beste, was man weiß, den Buben doch nicht sagen darf, um ein letztes Mal mit Mephisto zu sprechen. Oder fehlte nur dem Bearbeiter, vielleicht Adam Müller, das Wesentliche? Wir werden sehen. Der Text liefert jedenfalls eine Fülle von Irritationen. Einige der Beispiele scheinen die Titelthese belegen zu wollen, sprechen jedoch vom Scheitern der Rede. Andere Beispiele handeln nicht vom Reden, stattdessen vom Rechnen und Schreiben. Nicht die Anstrengung des Verstandes sei für die Verfertigung der Rede das Wichtigste, führt Kleist aus, sondern eine Erregung des Gemüts. Denn nicht wir wissen, es ist allererst ein gewisser Zustand unserer, welcher weiß. Wenn der Blick ins Licht, in den hellsten Punkt versagt, bei dem Bestreben, sich aufzuklären, so verfertigen sich die Gedanken doch mittels eines anderen Verfahrens, in dem das Gemüt die dunkle und verworrene Vorstellung zu völligen Deutlichkeit ausprägt. Ein Verfahren mit dem Zwecke, sich aufzuklären, das in seiner Beschreibung die Lichtmetaphorik der Aufklärung unterläuft. Auch im Kätchen von Heilbronn verhindert einbrechendes Licht das Erkennen, und wenn im zerbrochenen Krug der Gerichtsdiener Licht das Licht bringt, dann nur um einer Wahrheitsfindung willen, die eigensten Interessen dient. Im längsten Beispiel des Aufsatzes schließlich, dem Auftritt Mirabeaus, wird der Beginn der Französischen Revolution auf ein zweideutiges Spiel an der Manschette oder auf ein Minenspiel zurückgeführt. Der Umsturz der Ordnung der Dinge wird ausgelöst durch ein marginales Detail. Zudem ist auffällig, wie der Aufsatz gewissermaßen auf französisches Terrain gelegt ist. L'idée vient en parlant, heißt Kleists Übersetzung seines Titels, die schon verrät, dass hier ein Moment der Beschleunigung eintritt. Und in den Beispielen spricht oder lässt er Rabelais, Molière, La Fontaine, Mirabeau und Rousseau sprechen. In dem Essay, so meine ich, verbirgt sich nicht weniger als Kleists Suche nach einer idealen Kommunikation, ungeachtet dessen, dass in den Beispielen sich hierarchische Gefälle und dominierende Reden wahrnehmen lassen. Der Aufsatz verbindet 6 Beispiele oder Erzählungen, die teilweise mit Einleitungen oder Überleitungen oder Schlussreflexionen verbunden aneinandergereiht sind. Der Autor und seine Schwester, Molière und seine Magd, Mirabeau und der königliche Zeremonienmeister, La Fontaines Fabel, Reden in der Gesellschaft, der Student und seine Examinatoren. Ich will sie im Folgenden nacherzählen oder zitieren und ihren Nutzen für uns erkunden. In den ersten beiden Beispielen ist die Rede vom Schreiben und Rechnen. Dem Dichter Kleist, beschäftigt mit Staatsgeschäften, und dem Dichter Molière wird in ihrer Verfertigung der Gedanken von Frauen geholfen. Beide Dichter sind gewissermaßen als Doppelgänger verbunden durch ihre Amphitryon-Dramen. Die Beispiele werden eingeleitet von einem Ratschlag, dem ich und Sie getrost folgen dürfen, wenn Sie beispielsweise bei der allmählichen Verfertigung Ihrer Haus- und Diplomarbeiten sind. Kleist, wenn du etwas wissen willst und es durch Meditation nicht finden kannst, so rate ich dir, mein lieber, sinnreicher Freund, mit dem nächsten Bekannten, der dir aufstößt, darüber zu sprechen. Es braucht nicht eben ein scharfdenkender Kopf zu sein, Auch meine ich es nicht so, als ob du ihn darum befragen solltest. Nein, vielmehr sollst du es ihm selbst allererst erzählen. Freilich könnten sie Schwierigkeiten bei der Wahl des nächsten Bekannten bekommen, denn erfahrungsgemäß ist nicht jeder nächste Bekannte geeignet, ihren Gedanken zur Präzision oder Entwicklung zu verhelfen. Aber an den Beispielen lässt sich ahnen, wer dazu taugt. Gleist schildert sich in der Rolle des studierenden Ich am Schreibtisch sitzend, über die Akten gebeugt oder über algebraische Aufgaben festgefahren, blockiert, unproduktiv. Und siehe da, wenn ich mit meiner Schwester davon rede, welche hinter mir sitzt und arbeitet, so erfahre ich, was ich durch ein vielleicht stundenlanges Brüten nicht herausgebracht haben würde. Nicht als ob sie es mir im eigentlichen Sinne sagte, denn sie kennt weder das Gesetzbuch, noch hat sie den Euler oder den Kästner studiert. Auch nicht, als ob sie mich durch geschickte Fragen auf den Punkt hinführte, auf welche es ankommt, wenn schon dies letzte häufig der Fall sein mag. Und nun folgt ein Satz, dem Sie Ihre besondere Aufmerksamkeit schenken können. Aber weil ich doch irgendeine dunkle Vorstellung habe, die mit dem, was ich suche, von fernher in einiger Verbindung steht, so prägt, wenn ich nur dreist damit den Anfang mache, das Gemüt, während die Rede fortschreitet, in die Notwendigkeit, dem Anfang nun auch ein Ende zu finden. Jene verworrene Vorstellung zur völligen Deutlichkeit aus der Gestalt, dass die Erkenntnis zu meinem Erstaunen mit der Periode fertig ist. Eine lange Satzperiode, die eben dies bewerkstelligt, was sie beschreibt. Gleist beschreibt diese und andere Redesituationen in kriegerischen Bildern. Wie ein großer General mobilisiert er seine Gedanken beim Eindruck, seine Schwester wolle ihm in die Rede fallen. Später spricht er davon, dass der, der schneller spricht, gleichsam mehr Truppen als seine Gegner ins Feld führe. Eher knapp fällt dann der Verweis auf Molière und seine Magd aus, von der er erzählt, dass der Dichter ihre Aufmerksamkeit und ihre Anmerkungen suche, ihnen Gehör schenke und sich durch ihre Einwände korrigieren lasse. Gleist Zusammenfassung oder seine Schlussfolgerung aus seinen beiden ersten Beispielen. Es liegt ein sonderbarer Quell der Begeisterung für denjenigen, der spricht, in einem menschlichen Antlitz, das ihm gegenübersteht, und ein Blick, der uns einen halb ausgedrückten Gedanken schon als begriffen ankündigt, schenkt uns oft den Ausdruck für die ganze andere Hälfte desselben. Ich glaube, dass mancher große Redner in dem Augenblick, da er den Mund aufmachte, noch nicht wusste, was er sagen würde. Was Kleist in diesen beiden ersten Beispielen liefert, ist die Erfahrung, dass die Rede durch einen wohlwollenden Gegenüber gefördert wird. Dass wir dessen bedürfen, nicht nur an unseren Schreibtischen sitzend, sondern auch in Vorlesungen und Seminaren, das können wir aus eigener Erfahrung hinzufügen. Dieser nächste Bekannte muss nicht Fachmann oder Fachfrau sein, sondern wir verlangen von ihm nicht mehr, aber auch nicht weniger als kritische Neugierde. Machen Sie die Probe aufs Exempel und erklären Sie Ihrem freundlichen Wohnungsnachbarn, welche Problemfelder Sie in Ihrer Hausarbeit beschreiten wollen. Und Sie werden in aller Regel feststellen, dass Ihre Gedanken sich nicht einfach nur reproduzieren, sondern entwickeln oder verändern. Es ist vielleicht kein Zufall, dass wir in beiden Fällen Frauen in der Rolle des Zuhörenden finden. Wichtig ist gewiss auch, dass es sich um Vertraute, nicht um gänzlich Fremde handelt. Beide Beispiele imaginieren nicht umsonst den häuslichen Kreis. Wir können dies auch in Seminaren und Vorlesungen beobachten, dass die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden durch eine gewisse Vertrautheit gefördert wird, nämlich durch ein Vertrauen, das wir uns nach den ersten Sitzungen oder Vorlesungen schenken. In dem Maß, in dem Sie Ihre Kolleginnen kennen, in dem ich Sie kenne, kann sich eine produktive Kommunikation weiterentwickeln. Auch Freud, dem in freier Rede Vortragenden, mag zugute gekommen sein, dass er lange Jahre vor einem Kreis von Eingeweihten sprach, denen er selbst die Hörerkarten ausgestellt hatte. Wer vor Fremden spricht, hält einen Vortrag, keine Vorlesung. Aber auch hier ist der freundlich aufmunternde, interessierte Zuhörer natürlich eine wichtige Größe. Erst in den folgenden vier Beispielen gleich geht es um öffentliche Rede. Und auch hier erweist sich, dass jeweils zwei Beispiele oder Erzählungen untereinander verbunden sind. Das dritte Beispiel gilt einer neuen Redesituation. Ein Widersacher wird bekämpft, genau genommen ein Mittelsmann, hinter dem sich ein gewaltigerer Widersacher verbirgt, der König. Die Stimulation zur freien Rede geht nun aus von einem feindlichen Gegenüber. Mir fällt jener Donnerkeil des Mirabeau ein, mit welchem er den Zeremonienmeister abfertigte, der nach Aufhebung der letzten monarchistischen Sitzung des Königs am 23. Juni, in welcher dieser den Ständen auseinanderzugehen anbefohlen hatte, in den Sitzungssaal, in welchem die Stände noch verweilten, zurückkehrte und sie befragte, ob sie den Befehl des Königs vernommen hätten. Ja, antwortete Mirabeau, wir haben des Königs Befehl vernommen. Ich bin gewiss, dass er bei diesem humanen Anfang noch nicht an die Bajonette dachte, mit welchen er schloss. Ja, mein Herr, wiederholte er, wir haben ihn vernommen. Man sieht, dass er noch gar nicht recht weiß, was er will. Doch was berechtigt sie, fuhr er fort, und nun plötzlich geht ihm ein Quell ungeheurer Vorstellungen auf, uns hier Befehle anzudeuten. Wir sind die Repräsentanten der Nation. Das war es, was er brauchte. Die Nation gibt Befehle und empfängt keine, um sich gleich auf den Gipfel der Vermessenheit zu schwingen. Und damit ich mich Ihnen ganz deutlich erkläre, und erst jetzt so findet er, was den ganzen Widerstand, zu welchem seine Seele gerüstet dasteht, ausdrückt, so sagen Sie Ihrem Könige, dass wir unsere Plätze nicht anders als auf die Gewalt der Bajonette verlassen werden. Wenn man an den Zeremonienmeister denkt, so kann man sich ihn bei diesem Auftritt nicht anders als in einem völligen Geistesbankerott vorstellen. Vielleicht, dass es auf diese Art zuletzt das Zucken einer Oberlippe war oder ein zweideutiges Spiel an der Manschette, was in Frankreich den Umsturz der Dinge bewegte. Kleist greift in diesem Beispiel, wie bereits in dem zu Anfang zitierten, allerneuesten Erziehungsplan zurück auf ein für seine Zeitgenossen durchaus frisches Modell elektrischer Auf- und Entladungen, um die Erscheinungen der physischen und der moralischen Welt in Korrespondenz zu setzen. Und er versäumt nicht, der Sache einen eigenen Namen zu geben. Denn dadurch, dass Mirabeau sich einer kleistischen Flasche gleich entladen hatte, war er nun wieder neutral geworden. Im vierten Beispiel lässt er den Fabeldichter La Fontaine sprechen und erzählt dessen Fabel Les Animaux Malades de la Peste nach, indem ein Fuchs aus einem in der Not hingesetzten Anfang seine Gedanken allmählich verfertigt. Man kennt diese Fabel, schreibt Kleist. Da sie in ihrer Struktur dem Mirabeau-Beispiel ähnelt, will ich sie hier nicht ausführlich zitieren, sondern nur zusammenfassen. Die Pest, die im Tierreich wütet, verlangt ein Opfer. Und die Tiere haben sich versammelt, um den zu opfern, der unter ihnen die größte Schuld auf sich geladen hat. Der Fuchs kann die Todesgefahr von sich abwenden und den Esel zum größten Sünder und damit zum Sündenbock erklären. Auch hier keine Stimulation durch ein Gegenüber, das passiv oder wohlwollend ist, sondern durch die Todesgefahr. Bleibt die Frage, warum Kleist einen Teil der Fabel auf Deutsch, einen anderen auf Französisch liefert. Wo La Fontaine die Rede auf Fuchs, Esel und Wolf verteilt, lässt Kleist nur den Fuchs sprechen und daraus sofort die Tat folgen. In beiden Beispielen geht es nicht mehr um einen wohlwollenden Gesprächspartner. Stattdessen finden wir durch die Präsenz eines feindlichen Gegenüber, den Gesandten des Königs, den Löwen, eine bedrohliche Situation, in der es den Gefährdeten gelingt, mit ihren Reden einen Umschwung herbeizuführen. Einen Revolutionären im ersten Fall, im anderen eine Lebensrettung auf Kosten des Schwächeren. In beiden Fällen geht es um politische Konstellationen, auch wenn dies bei der La Fontaine-Fabel verbrämt ist. Liefern diese Beispiele Anleitungen für die universitäre Kommunikation. Vermutlich haben wir in Seminaren und Vorlesungen in der Regel nicht mit feindlich gesinnten Opponenten zu rechnen. Anders war dies in den Jahren der Studentenbewegung, als beispielsweise in Freiburg während einer Goethe-Vorlesung von Gerhard Hauptmann mephistophelische Gestalten vors Katheder sprangen und dem Vorlesenden einen Spiegel entgegenhielten. Die Studenten verzichteten damit programmatisch auf den universitären Spielraum des herrschaftsfreien Diskurses, weil sie dieser Definition misstrauten und sie als historische Szenerie wahrnahmen. Sie empfanden noch oder nicht den Appell an eine Mündigkeit des Hörers, von der Konrad Paul Liesmann heute spricht. Auch in Tübingen wurde 1968 ein Professor durch gewalttätige Protestaktionen vom Podium vertrieben. Der ehemalige Dekan der Theologischen Fakultät ist inzwischen unter anderem Namen in Rom tätig als Benedikt der 16. Auch Theodor Wiesengrund Adorno wurde bei einer Goethe-Vorlesung an der Berliner Freien Universität an seinem Vortrag gehindert und kurz darauf wurde in Frankfurt seine Vorlesung über die Einleitung in dialektisches Denken gesprengt durch Studentinnen mit entblößten Brüsten. Wir haben solche Protestformen in absehbarer Zeit wohl nicht zu erwarten. Wir müssen in Vorlesungen auch nicht um unser Leben kämpfen, wie Lafontaines Fuchs, auch wenn man in Situationen geraten mag, in denen man sich um Kopf und Kragen reden kann. Der gewöhnliche Schrecken hat andere Namen, nämlich die Gleichgültigkeit oder Müdigkeit der Zuhörenden. Wir fürchten die Klingelzeichen der Mobiltelefone und das angeregte Geplauder derer, die sich nur als Zuschauer empfinden. Wir geraten ins Stolpern über das Geklapper der zu spät kommenden und der frühzeitig wieder aufbrechenden. Eine Vorlesung setzt ein Einverständnis voraus, nämlich diese als sinnvollen Akt oder wenigstens als ein durch seine Tradition legitimiertes Ritual ernst zu nehmen. Vorlesungen können misslingen, wenn die Hörenden und der Vorlesende trotz Berufung des Lesenden und trotz Einschreibung der Hörenden kein Übereinkommen getroffen haben darüber, dass es sich um eine Vorlesung handelt. Professor Ratzinger scheiterte in Tübingen mit seiner Vorlesung vermutlich deshalb, das Scheitern stellt er in seiner Lebenserinnerung ausführlich dar, weil seine studentischen Hörer in seiner Vorlesung etwas anderes erkannten oder erkennen wollten, nämlich die anachronistische Manifestation der alten Ordinarienuniversität. Aber er scheiterte auch ein zweites Mal unter sehr viel bedrohlicheren Umständen und da Päpste in aller Regel keine Erinnerungen schreiben, sind wir auf Pressenotizen angewiesen. Am 12. September 2006 begann er an der Universität Regensburg seine Rede mit den Worten: Sehr geehrte Damen und Herren, es ist für mich ein bewegender Augenblick, noch einmal am Pult der Universität zu stehen und noch einmal eine Vorlesung halten zu dürfen. Was der ehemalige Professor dabei außer Acht ließ, war die simple diskurstheoretische und medienpolitische Binsenweisheit, dass ein Papst keine Vorlesung halten kann, woran nichts ändert, dass er eben dies verkündet. Schließlich las Benedikt der 16. nicht vor eingeschriebenen Studenten. Die Folgen sind bekannt. Aus einem korrekten historischen Zitat wird eine verschlüsselte Botschaft entziffert, die dem Vortragenden Morddrohungen beschert und in der letzten Woche dazu führte, dass er bei seinem Besuch in der Türkei eine Panzerweste tragen musste und dass 12.000 Polizisten samt Scharfschützen zu seinem Schutz mobilisiert werden mussten. In den letzten beiden Beispielen Kleists muss der Gedanke nicht allmählich verfertigt werden, sondern er ist bereits gewärtig. Entfaltet werden hier die Störfaktoren für die Rede in Gesellschaft und bei Prüfungen. Nun geht es um das Scheitern der Rede. Kleist spricht von der Notwendigkeit einer inneren Erregung des Gemüts, um das schon Gedachte aussprechen zu können. Während in den ersten beiden Beispielen ein wohlwollender Gegenüber die Rede förderte und im dritten und vierten Beispiel der Opponent für die notwendige Aufladung sorgte, scheitert in den letzten beiden Beispielen die Rede an der gesellschaftlichen Organisation oder an universitären Regelungen. Im vorletzten Beispiel entwirft er Bilder von gesellschaftlichen Zusammenkünften, bei denen junge Leute sich artikulieren wollen, aber bei ihren Versuchen scheitern, weil ihre Gedanken schneller sind als ihre Sprache. Man sieht oft in einer Gesellschaft, wo durch ein lebhaftes Gespräch eine kontinuierliche Befruchtung der Gemüter mit Ideen im Werk ist, Leute, die sich, weil sie sich der Sprache nicht mächtig fühlen, sonst in der Regel zurückgezogen halten, plötzlich mit einer zuckenden Bewegung aufflammen, die Sprache an sich reißen und etwas Unverständliches zur Welt bringen. Ja, sie scheinen, wenn sie nun die Aufmerksamkeit aller auf sich gezogen haben, durch ein verlegenes Gebärdenspiel anzudeuten, dass sie selbst nicht mehr recht wissen, was sie haben sagen wollen. Es ist wahrscheinlich, dass diese Leute etwas recht Treffendes und sehr deutlich gedacht haben. Aber der plötzliche Geschäftswechsel, der Übergang ihres Geistes vom Denken zum Ausdrücken, schlug die ganze Erregung desselben, die zur Festhaltung des Gedankens notwendig, wie zum Hervorbringen erforderlich war, wieder nieder. Die jungen Leute bringen unter so misslichen Umständen etwas Unverständliches zur Welt, also Missgeburten, denn anstelle des Wohlwollenden oder Feindlichen gegenüber stoßen sie auf Desinteresse, sie scheitern am plötzlichen Geschäftswechsel. Kleists Ratschlag, dass uns in solchen Fällen die Sprache mit Leichtigkeit zur Hand sein müsse, um dasjenige, was wir gleichzeitig gedacht haben und doch nicht gleichzeitig von uns geben können, wenigstens so schnell als möglich aufeinander folgen zu lassen, klingt nicht erfolgversprechend. Zudem widerspricht er der von Kleist zuvor propagierten Technik der Verzögerung, wie sie in den Beispielen von Mirabeau und La Fontaine dargelegt wurden. Bediene mich einer anderer, die Rede ausdehnender Kunstgriffe. In diesem und im letzten Beispiel geht es nicht mehr um wirkliche Opponenten, denn diese verschwinden hinter rigiden gesellschaftlichen Ordnungen. Bevor wir das letzte Beispiel zitieren, lade ich Sie zu einem generalisierenden Blick auf Kleists Aufsatz ein. Seine 6 Beispiele oder Erzählungen lassen sich in 3 Gruppen gliedern, wodurch eine überraschende Struktur sichtbar wird, denn das Gelingen oder Misslingen einer Rede scheint mit dem Französischen zu korrespondieren. Schreiben in der Häuslichkeit, Gelingen in Wärme, der Deutsche und der französische Dichter, Beispiele 1 und 2, Beispiele 3 und 4, erfolgreiche und folgenreiche öffentliche Reden, Ausnahmezustand, verlegt auf ein französisches Terrain. Und Beispiele 5 und 6, die verhinderten Reden, das Misslingen in standardisierten gesellschaftlichen Konstellationen im deutschen oder preußischen Gelände. Die auffällige Häufung der französischen Beispiele und Termini ist nicht zu übersehen. Die beiden einzigen gelingenden öffentlichen Reden sind von Kleist in französische Geschichte und Literatur gebettet. Es sind Übersetzungen, die ihre Vorlage verändern, vielleicht entsprechend dem kleistischen Modell der elektrischen Aufladung. Die Bezüge zum Französischen verweisen wiederum auf ein geheimes Zentrum, die französische Revolution. Für den Auftritt Mirabeaus ist das sinnfällig. Die von Kleist variierte La Fontaine-Fabel hat im vorrevolutionären Frankreich ihre politische Implikation entfaltet als Kritik an der absolutistischen Lastenverteilung und Gerichtsbarkeit. Kleists einführender Satz, man kennt diese Fabel, rekurriert weniger auf Bildung und Belesenheit, denn auf eine gesellschaftlich-politische Erfahrung. Wenn im abschließenden Beispiel die Fragen, was ist der Staat oder was ist das Eigentum, gestellt werden, Fragen, die implizit auch in den anderen Beispielen virulent sind, wenn von einer Gesellschaft die Rede ist, wo man sich vom Staat oder vom Eigentum unterhält, dann ist dies offenbar eine Gesellschaft, die Rousseau liest. Die Rede scheint vor allem da, wo sie mit dem Französischen verbunden ist, kriegerische Implikationen zu zeitigen. Im 3. und 4. Beispiel wird oder ist ein Ausnahmezustand ausgerufen, der das eine Mal in eine revolutionäre Situation mündet, das andere Mal in eine konterrevolutionäre. Wir kommen zu Kleists letztem Beispiel, in dem wiederum eine gescheiterte Rede dargestellt wird. Sie spricht gleichermaßen Lehrende wie Lernende an, denn wir sind nun ganz im universitären Zirkel angelangt bei der deutschen Universitätsprüfung. Ein langes Zitat, für das Sie, falls Sie es noch nicht kennen, dem Vortragenden vielleicht dankbar sein werden. Wie notwendig eine gewisse Erregung des Gemüts ist, auch selbst nur um Vorstellungen, die wir schon gehabt haben, wieder zu erzeugen, sieht man oft, wenn offene und unterrichtete Köpfe examiniert werden und man ihnen ohne vorhergegangene Einleitung Fragen vorlegt wie diese: Was ist der Staat? Oder was ist das Eigentum? Oder dergleichen. Wenn diese jungen Leute sich in einer Gesellschaft befunden hätten, wo man sich vom Staat oder vom Eigentum schon eine Zeit lang unterhalten hätte, so würden sie vielleicht mit Leichtigkeit durch Vergleichung, Absonderung und Zusammenfassung der Begriffe die Definition gefunden haben. Hier aber, wo diese Verbreitung, diese Vorbereitung des Gemüts gänzlich fehlt, sieht man sie stocken und nur ein unverständiger Examinator wird daraus schließen, dass sie nicht wissen. Es ist allererst ein gewisser Zustand unserer, welcher weiß. Nur ganz gemeine Geister, Leute, die, was der Staat sei, gestern auswendig gelernt und morgen schon wieder vergessen haben, werden hier mit der Antwort bei der Hand sein. Vielleicht gibt es überhaupt keine schlechtere Gelegenheit, sich von einer vorteilhaften Seite zu zeigen, als gerade im öffentlichen Examen. Abgerechnet, dass es schon widerwärtig und das Zartgefühl verletzend ist und dass es reizt, sich stetig zu zeigen, wenn solch ein gelehrter Rosskamm uns nach den Kenntnissen sieht, um uns, je nachdem es 5 oder 6 sind, zu kaufen oder wieder abtreten zu lassen. Es ist so schwer, auf ein menschliches Gemüt zu spielen und ihm seinen eigentümlichen Laut abzulocken. Es verstimmt sich so leicht unter ungeschickten Händen, dass selbst der geübteste Menschenkenner, der in der Hebeammenkunst der Gedanken, wie Kant sie nannte, auf das Meisterhafteste bewandert wäre, hier noch wegen der Unbekanntschaft mit seinem Sechswöchner Missgriffe tun könnte. Was übrigens solchen Leuten auch selbst den Unwissendsten noch in den meisten Fällen ein gutes Zeugnis verschafft, ist der Umstand, dass die Gemüter der Examinatoren, wenn die Prüfung öffentlich geschieht, selbst zu sehr befangen sind, um ein freies Urteil fällen zu können. Denn nicht nur fühlen sie häufig die Unanständigkeit dieses ganzen Verfahrens, man würde sich schon schämen, von jemandem, dass er seine Geldbörse vor uns ausschütte, zu fordern, viel weniger seine Seele, sondern ihr eigener Verstand muss hier eine gefährliche Musterung passieren. Und sie mögen oft ihrem Gott danken, wenn sie selbst aus dem Examen gehen können, ohne sich blößen, schmachvoller vielleicht als der eben von der Universität kommende Jüngling gegeben zu haben, den sie examinierten. Als Philologe müsste ich erläuternd hinzufügen, dass Kleist mit stetig widerspenstig meint, der Prüfling also in der Rolle eines widerspenstigen Gauls oder Esels und der Prüfer in der Rolle eines Rosshändlers. Und das mit dem Motiv des Verstimmens ein Hamlet-Zitat anklingt. Ihr könnt mich zwar verstimmen, aber nicht auf mir spielen. Bedeutungsvoller ist hier wohl, dass Kleist im ersten Beispiel in der Rolle des Staatsdieners begann und mit dem letzten in der Rolle des Untertanen, des stetigen Opfers angelangt ist. Hier wird eine Kommunikationsform eingeklagt, die für den Gegenüber Anerkennung verlangt. Kleist wird uns nicht vor Prüfungen bewahren, aber er verweist uns auf die Fragilität des Verfahrens und auf die Notwendigkeit würdiger Gesprächsbedingungen. Schließlich wollen wir nicht in den Rollen von Gaul und Rosskamm und auch nicht in denen von Mirabeau und dem königlichen Zeremonienmeister miteinander verkehren. Vielen Dank.